Kerl unter Urbana Schul überprüfte den Sitz seiner weinroten Ledermontur und steckte die Messinghaube in ihr Futteral an seinem breiten Gürtel. Dann setzte er die Antigraf-Plattform mit der schwarzen Maschine in Bewegung, dirigierte sie aus dem Raum und über die breite Treppe in den Eingangsbereich des ehemaligen Verwaltungsgebäudes. Wem sollte er das Privileg der Unsterblichkeit gönnen, falls es so weit käme? Seinem verräterischen Bruder Cassian? Aber barg ein unsterblicher Cassian der Dritte der Urbana-Schul nicht das Potenzial zu einem mächtigen Gegenspieler Kerlons? Was würde geschehen, wenn die schwarze Maschine plötzlich ihren Dienst aufgab? Immerhin war sie Jahrtausende alt. Es sprach für die Fähigkeiten ihres Erbauers, dass Kerlon sie nach dieser langen Zeit überhaupt hatte aktivieren können. Nun stand sie im Dauerbetrieb. Und Kerlon verfügte weder über Fertigungspläne noch über Ersatzteile. Er war zwar ein, wie er fand, begnadeter Ingenieur, aber es gab Gründe, weshalb es in den Jahrtausenden, seit es die Axumia gab, niemand anderes es fertiggebracht hatte, eine zweite Maschine zur Steuerung der Extrasinnträger zusammenzubauen. Machte er. Das war nicht nur ein Problem, sondern gleich mehrere tausend. Sobald er die Zeit dazu fand, musste er den Todesimpuls in den Logiksektoren seiner Garabo-Figuren verankern, so dass sie im Falle eines Ausfalls der schwarzen Maschine sofort ausgelöst wurden. Die Extrasinnträger konnten gefährlich werden, wenn ihre Bewusstseine plötzlich freigelassen wurden und sie entschieden, sich gegen ihren vormaligen Unterdrücker zu wenden. Aber wie sollte er sich bei Cassian verhalten? Todesimpuls, ja oder nein? Zellaktivator, ja oder nein? Gewiss, wenn sich der Zwillingsbruder ganz auf ihren Kasuren konzentrierte, konnte es klappen. Cassian hätte sogar die Freiheit, den Nerd zu stürzen und sich seinerseits als Herrscher über die Traversan-Enklave zu erheben. Die Traversaner nahmen im Kristallimperium sowieso eine Außenseiterrolle ein. Kerlon benötigte sie für seine Pläne nicht. Andererseits, Cassian blieb ein Risikofaktor. Dann wusste er es. Mutter, dachte Kerlon. Endra der Urbana-Schul würde sich nie gegen ihn wenden. Sie gäbe nicht nur eine würdige Unsterbliche ab, sie könnte Kerlon auch eine wichtige Verbündete sein. Dazu kam, dass bei ihr Cassian niemals auf die Idee käme, ihr den Zellaktivator abzujagen. Und ihre Mutter würde auch über genügend Einfluss verfügen, um Cassian gar nicht auf die Idee kommen zu lassen, seine Hände nach dem neuen Kristallthron auszustrecken. Kerlon der Urbana-Schul lächelte, während er das Verwaltungsgebäude verließ und auf die leere Straße trat. Ja, das wäre eine kluge Lösung. Blinzelnd blickte er hoch zur flammenden Sonne Arkon, atmete tief den Geruch der Hamsochblüten ein. Die Ränkepflanzen hatten die Hauswände der vor Jahrzehnten verlassenen Gebäude erobert. Die ganzjährig blühende Wüstenblume mit ihren roten, weißen und blauen Kelchen verwandelte die Geisterstadt Mirkandol in ein farbgesättigtes Fabelreich. Mirkandol, Bostichs Prestigeobjekt und der Versuch, Arkon zum neuen Nervenzentrum der galaktischen Völker zu machen. Zwischen 1290 und 1344 NGZ hatte hier das Galaktikum getagt, bis sich zuerst die kosmische Konstante der Hyperimpedanz erhöht hatte und danach die terminale Kolonne Traitor über Arkon und die Galaxis hereingebrochen war. Seither lag die mehr als 300 Quadratkilometer große Stadt inmitten der Wüste Kuka des Kontinents Lactranor verlassen da. Bostich hatte es nie geschafft, sich die Niederlage einzugestehen und die Stadt den Arkoniden zur Besiedlung zu überlassen. Nicht einmal dann, als die Welt Aurora zum neuen Galaktikumssitz auserkoren worden war. Hatte er insgeheim gehofft, das Projekt Aurora würde irgendwann scheitern und Mirkandol wieder zum Zug kommen? Kerlon wusste es nicht. Falls Bostich noch lebte und er ihn wieder durch die Maschine erreichen konnte, würde er ihn vielleicht fragen. Wahrscheinlich auch nicht. Wer interessierte sich noch dafür, was Bostich im Schilde geführt hatte? Jedenfalls stand Mirkandol zur Besiedlung bereit. Ein Heer von Wartungsrobotern hatte die Stadt in Schuss gehalten. Einzig den Hamsochblumen hatten sie gestattet, sich auszubreiten. Ansonsten hatte sich die Wüstenstadt in den vergangenen Jahrzehnten nicht verändert. Selbst die verspielten Springbrunnen arbeiteten noch. Sie speisten die künstlichen Wasserläufe, die sich zwischen den sanften Hügeln hindurchschlängelten und in Richtung der zentralen Parkanlagen mit dem riesigen Trichterbau flossen. Kerlon schaute zum Hauptgebäude, das wie ein einzelner riesiger Kristall das Bild der Stadt dominierte. Ein 800 Meter hoher Trichter, dessen kristallene Fassade je nach Sonnenstand in den unterschiedlichsten Farbnuancen glitzerte. Darin hatten die mehreren tausend galaktischen Räte und Delegationen getagt. Nun würde das Gebäude zu einem weit wichtigeren Symbol für das Arkonidische Reich werden, zum neuen Kristallpalast. Welchem Gebäude, wenn nicht diesem derzeit in einem satten orange-rot strahlenden Kristall, gebührte diese Bezeichnung eher?